Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Ja, wurde das Klimapaket der GroKo jetzt nachträglich weichgespült oder nicht? Die Antwort ist unklar. Dafür sorgt eine neue Bewegung für Stirnrunzeln. Fridays for Hubraum. Da formiert sich eine Gruppe für die Bewahrung ihres scheinbar PS-starken Lebenswandels. Wenn man den wissenschaftlichen Prognosen traut, und warum sollte man das nicht, dann formieren sich da also die Anhänger wieder besseren Wissens gegen die Zukunft. Warum macht der Mensch das? Er würde doch auch nicht beschließen, nicht mehr einzukaufen, um dann vor dem leeren Kühlschrank zu verhungern. Das Verhältnis der Menschen zu ihrer eigenen Zukunft, das beschäftigt den Netzexperten, Blogger und Dokumentarfilmer Mario Sixtus so sehr, dass er ihr gleich ein Büchlein gewidmet hat. Warum an die Zukunft denken? Guten Tag, Mario Sixtus nach Berlin.
Guten Tag.
Das scheint mir, müssen wir erst kurz die Frage klären, was überhaupt Zukunft ist. Im Grunde ist es schon Ihre Antwort auf meine Frage, denn so lese ich in Ihrem Buch, Gegenwart dauert nur 3 Sekunden.
Diese 3 Sekunden, das ist tatsächlich so ein feststehender Jetzt-Zeit-Groove, mit dem wir unterwegs sind. Also alle 3 Sekunden orientiert sich das Gehirn neu und schaut sich das Vorhandene nochmal anders an, aus einem anderen Blickwinkel, oder wird auch was Neues haben, neugierig. Und das führt halt dazu, dass wir die Periode, die wir als Gegenwart empfinden, die Jetztzeit eigentlich schon aus dem Gedächtnis restaurieren. Ne?
Also wenn wir Vergangenheit schon wieder.
Genau, das, weil alles, was nach den 3 Sekunden stattfindet oder vor den 3 Sekunden stattgefunden hat, holen wir permanent aus dem Gedächtnis zurück.
Jetzt sagen Sie, vielleicht gibt es ja keine Zukunft, ne? Ist vielleicht nur ein Gedankengebilde. Aber wir brauchen, glaube ich, dieses Konzept, diese Vorstellung von Zukunft, um überhaupt Motivation zu haben für irgendwas. Wir brauchen diese Idee als so eine Art Motor, sonst bräuchten wir doch gar nicht irgendwas zu planen, zu handeln, oder setzen uns einfach hin und genießen den Augenblick,
absolut,
was auch ein Konzept ist.
Absolut, und das ist halt auch ein recht neues Konzept. Also die Zukunft als etwas Formbares, als etwas zu betrachten, als einen Raum, den wir gestalten können und für den wir auch Verantwortung haben, ist ein Konzept, das erst mit der Aufklärung aufkam. Vorher war das alles ein göttliches Produkt, das ist auch ganz interessant.
Die Götter werden es schon richten, ne? So.
Genau.
Das ist bequem vielleicht. Heute haben wir die Idee, vorausschauen, Maßnahmen jetzt ergreifen, damit die Zukunft irgendwie lebbar ist. Das machen die Fridays for Future Kids zum Beispiel oder die Extinction Rebellions jetzt gerade in Berlin. Das ist aber ja dann auch Handeln aus einer Zukunftsangst, oder ist es einfach nur klug vorausschauend?
Was Friday for Future macht, ist eigentlich das, was die Aufklärung, also die nehmen eigentlich die Zukunft als das Produkt, was die Aufklärung gebaut hat, nämlich als etwas Formbares, als nichts, was irgendwie der liebe Gott oder so oder ganz viele Götter produzieren, sondern man kann es selber machen und man kann es auch selber versauen. Ne? Es ist halt so eine Ursache und Wirkung denken, was eigentlich ein sehr mechanisches Denken ist, was sehr vielen Menschen sehr gut tun würde, wenn sie sich das mal etwas genauer anziehen. Also Klimakatastrophe ist wirklich ein super Beispiel dafür, wie verkorkst Menschen mit dem Konzept Zukunft umgehen, weil es halt wirklich, also spätestens 1986, als der Spiegel das Titelbild hatte mit dem absaufenden Kölner Dom, ne, und Überschrift die Klimakatastrophe, den Artikel hatte ich letztens nochmal in der Hand und der war erstaunlich gut, ne? Also der war erstaunlich weitsichtig und der hat das nicht in jeder Jahreszahl genau getroffen und in jeder Kleinigkeit, aber eigentlich stand damals schon genau das drin, womit wir uns jetzt abkämpfen. Und es ist halt wirklich blanker Hohn, wenn man sich jetzt zum Beispiel dieses sogenannte Klimapaket anguckt, wenn 30 Jahre später die Leute, also die Regierenden, so tun, als wäre das jetzt ein neues Phänomen, was irgendwie so modisch aufgetaucht ist, weil jetzt die ganzen jungen Leute das irgendwie so hip finden oder so. Ne? Das ist unfucking fassbar. Ne?
Ja, liegt ja alles aber offenbar daran, dass der Mensch dem Wandel gegenüber nicht so aufgeschlossen ist. Der Mensch hat es nicht gerne, wenn es sich verändert, scheinbar. Dabei hat er ja eigentlich die Fähigkeit, anders vielleicht sogar sich darauf einzustellen.
Ja, ich vermute, dass es wirklich mit dieser Verwurzeltheit des Denkapparates in der Vergangenheit zu tun hat. Es gibt eine ganz interessante Studie von Jutta Almendinger, Soziologin, und da ging es darum, was man der Zukunft vererben will quasi. Also was findet man so wichtig am Jetzt, dass man es in die Zukunft weitergeben will, den eigenen Kindern weitergeben will und so. Was sind die entscheidenden Werte? Und wenn man sich diese Studie anguckt, dann erkennt man eine Gesellschaft, die eigentlich Zukunft nur dann möchte, wenn sie so aussieht wie die Gegenwart. Mhm. Das ist wirklich nahezu erschreckend. Ne? Also das ist, ein Beispiel ist das Konzept Lohnarbeit. Ne? Da sagten 90% der Befragten erstmal, das ist ein Wert an sich, das ist was Tolles. Und genauso viel sagten, das möchte ich weitergeben an die Zukunft, an meine Kinder. Diesen Wert möchte ich gerne in die Zukunft vererben. Und das Interessante daran ist, dass diese Studie war eine Wünsch-dir-was-Studie. Ne? Also die Fragestellung lautet, was wünschen Sie sich? Man hätte also auch sagen können, ich wünsche mir, dass das mit der Arbeiterei nicht mehr so notwendig ist. Ne? Ich möchte einfach Geld in meiner Tasche haben und dann irgendwie Blümchen pflanzen. Ne?
Oder, ja, aber die Vorstellung, so einen Lebenssinn zu kriegen ohne Arbeit, scheint schwer zu fallen.
Ja, und das ist aber, das finde ich aber ausgesprochen erschreckend.
Ja, kann man sagen. Das heißt dann aber, Politik erfüllt den Wählerwillen dann, wenn sie nichts tut. Also wenn ich wählen gehe, wähle ich nie die Zukunft, sondern immer das Jetzt.
Ja, ja, es gibt Wissenschaftler, die gehen davon aus, es gibt so Entwicklungsstufen der Realitätswahrnehmung und somit auch Entwicklungsstufen der Zukunftswahrnehmung und der Konsequenzwahrnehmung. Und wer auf noch so einfacher gebauten Stufen unterwegs ist, der bleibt halt gedanklich immer in der Gegenwart. Der denkt, ich kaufe mir ein SUV, weil es ein toller Wagen. Mhm. Ne? Und wer halt etwas weiter seinen Denkapparat trainiert hat, der kommt auf die Idee, dass es vielleicht keine gute Idee ist, wenn wir alle SUV fahren, weil dann sind die Städte einfach zu klein. Da müssen wir echt neue Städte bauen, so ohne Gehwege zum Beispiel. Ne?
Jetzt denke ich oft, ob so ein Zukunftskonzept eine Gesellschaft nicht auch zusammenhalten kann. Dass man sagen kann, so, wir wollen jetzt aber das und das gemeinsam schaffen und das ist auch so unser, ja, unser verbindendes Element. Sie bringen ja sogar Beispiele am Ende, ne? Das Rauchen haben wir aus öffentlichen Räumen verbannt oder FCKW-Verzicht haben wir auch ganz gut hinbekommen. Also mit Verboten oder auch sozialem Druck kann der Mensch doch vielleicht auch zufrieden werden. Oder vielleicht sogar zufriedener als ohne, weil er dann so ein Projekt, so ein Gemeinschaftsprojekt auch hat, oder?
Ja, also ich glaube, es funktioniert nicht auf utopischer Ebene. Das ist ja auch versucht worden, dass man irgendwie so eine ganze Gesellschaft
entwirft und sagt, Sozialismus
genau,
jetzt.
Oder genau, so. Und jetzt fangen wir an umzubauen und so und so. Das funktioniert nicht, das ist Quatsch.
Aber so im Kleinen.
Aber in Einzelfällen funktioniert das auf jeden Fall. Und ich glaube, es funktioniert auch nur mit gesellschaftlichem Druck. Was aber mindestens genauso wichtig ist, ist, glaube ich, so eine Art von Empathie für sich selbst, für das Zukunfts-Ich zu entwickeln. Weil das ist tatsächlich ganz auffällig, wie nachlässig wir eigentlich mit der Person umgehen, die wir einmal sein werden. Ne? Also das ist im Kleinen der Fall mit dieser Aufschieberitis, ne, die wir alle kennen, so ach, mache ich morgen, heute bleibe ich auf dem Sofa. Und dann hat man irgendwie so viel auf das Morgen geschoben, dass man eigentlich Superkräfte haben müsste und der Tag 72 Stunden, damit man das irgendwie hinkriegt. Ne? Und genauso hantieren wir halt auch im Großen. Ne?
Tja, und am Ende lese ich bei Ihnen, Mario Sixtus, ist alles doch eine Frage von Dopamin und Serotonin. Alles ist eigentlich angelegt. Das eine will immer was Neues und voran und das andere will, dass es bleibt, wie es ist. Ja, dann kann man eigentlich wieder sagen, jeder weitere Gedanke ist überflüssig. Mario Sixtus denkt über die Zukunft nach. Im Duden Verlag ist sein Buch erschienen. Vielen Dank.
Gerne, danke.